Topic Teil 2. Die Debatte um Besitz, Nutzung und Vervielfältigung digitaler Inhalte läuft auf Hochtouren, wie wir ja zu Beginn der Sendung gehört haben. Politik, Lobbygruppen und Aktivisten suchen oft im Streit nach Lösungen. Ein neues Urheberrecht soll her. Wie können die Rechte von Urhebern geschützt werden und wie können die Nutzer gleichzeitig einen angemessenen Zugang zu den Werken der Urheber bekommen, ohne dabei kriminalisiert zu werden? Das aktuelle Recht jedenfalls scheint ziemlich unzulänglich zu sein. Gerrit Stratmann bringt uns noch einmal auf den Stand der Dinge.
Mit der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert war der Massenproduktion von Texten Tür und Tor geöffnet. Schon Martin Luther ärgerte sich über nicht autorisierte Nachdrucke seiner Werke. Ein Urheberrecht, das den Schöpfer künstlerischer, literarischer oder wissenschaftlicher Werke und seine Ideen vor unliebsamer Nachahmung schützte, ließ trotzdem auf sich warten. Erst 1837 trat in Preußen das erste deutsche Urheberrecht in Kraft. Das Urheberrecht garantiert dem Schöpfer eines Werks die alleinige Verfügungsgewalt über sein geistiges Eigentum. Er allein kann bestimmen, wer sein Werk ausstellen, bearbeiten, vortragen oder vervielfältigen darf. Computer und Internet haben diesen Zusammenhang auf den Kopf gestellt. Texte sind nicht mehr an Bücher, Musik nicht mehr an Tonträger und Bilder nicht mehr an Abzüge gebunden, die sich exklusiv herstellen und verkaufen ließen. In der digitalen Welt existieren sie nur noch als unkörperliche Werkstücke. Für die Künstler und auch die Verwerter stellt sich damit ein Dilemma. Wie sollen sie an diesen Werken Geld verdienen, wenn das Internet als ein kostenloser Selbstbedienungsladen erscheint? Das geltende Urheberrecht von 1965 wird der Realität nicht mehr gerecht. Es geht nicht nur an den herrschenden Verhältnissen vorbei. Es nimmt auch keine Rücksicht auf die Bedürfnisse der Internetnutzer. Die halten einen schnellen und barrierefreien Austausch von beliebigen Daten längst für selbstverständlich. Und sie nutzen fremde Werke tausendfach für eigene kreative Schöpfungen. Ein neues Urheberrecht, das die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters berücksichtigt, müsste deshalb nach Ansicht des Juristen Till Kreuzer anders aussehen als bisher.
Ich glaube, dass die Interessen, die dem Urheberrecht entgegenstehen, nämlich wie die Meinungsfreiheit oder die Kunstfreiheit, unmittelbar Ausdruck des Schutzgedankens des Urheberrechts sein sollten, wo die Nutzungsfreiheiten insbesondere keine Ausnahmen mehr sind, sondern gleichgestellte und nicht untergeordnete Interessen, die durch das Urheberrecht berücksichtigt werden müssen.
Und das wollen Rechtswissenschaftler aus ganz Europa schaffen. Sie haben jetzt den European Copyright Code vorgestellt. Dieser Entwurf soll als Modell für ein vollkommen neues, einheitliches Urheberrecht dienen. Besonderer Wert wurde auf eine Anpassung an die Bedürfnisse der Informationsgesellschaft gelegt. Vor der Sendung habe ich darüber mit Thomas Dreyer gesprochen. Er ist Professor am Zentrum für angewandte Rechtswissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie und einer der Autoren des European Copyright Code. Ich habe ihn gefragt, ob denn die Rechte der Nutzer durch den neuen Entwurf gestärkt werden, wie es viele Kritiker des aktuellen Rechts fordern.
Also bei der Frage, was der Nutzer an Rechten erwirbt, da enthält sich der Code eigentlich fast jeder Aussage. Und zwar deswegen, weil wir hier nicht durch auf gesetzlichem Wege mögliche und denkbare Geschäftsmodelle unterbinden wollen. Also das Problem ist, ich kann ein Geschäftsmodell, das nach differenzierten Nutzungsmöglichkeiten vorsieht und die unterschiedlich bepreist, nur dann fahren, wenn ich ein entsprechendes Ausschließlichkeitsrecht habe, mit dem ich das kontrollieren kann. Beschränke ich jetzt das Ausschließlichkeitsrecht oder greife ich hier in die Privatautonomie der Beteiligten ein, dann beschränke ich die Möglichkeit, die Bedingungen von Verträgen festzulegen.
Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, Ihr Modell greift nicht in das Verhältnis Verlag-Käufer ein, sondern Sie wollen eine Balance herstellen zwischen Urheber und Verlag.
Dort liegt der wesentliche Punkt, wobei das Modell natürlich dann in Anlehnung an die bestehenden Gesetze, wir bewegen uns letztlich von der Konzeption des Urheberrechts nicht so weit weg von dem, was es bislang in Europa tatsächlich gibt. Dort versuchen wir die sogenannten Schrankenbestimmungen, das heißt die Ausnahmen von den Ausschließlichkeitsrechten, flexibler und etwas weicher und weiter zu gestalten, sodass tatsächlich der Endnutzer in größerem Umfang frei und auch ohne Kosten auf bestehende Werke zugreifen und diese konsumieren kann, als das bisher nach vielen Rechten der Fall ist.
Geben Sie uns dafür bitte mal ein Beispiel. Wie sehen diese neuen Nutzungsfreiheiten, die Sie entwickelt haben, wie sehen die ganz konkret
aus?
Also
wir haben zum Beispiel vielleicht muss man etwas zurückgehen, die europäische Einigung, auf die man sich 2001 geeinigt hat in der sogenannten Informationsgesellschaftsrichtlinie, sieht einen abschließenden Katalog von Schrankenbestimmungen vor. Was heißt das? Das heißt, dass jeder Mitgliedstaat nicht mehr gänzlich frei ist, welche Urheberrechtshandlungen er freistellen will, sondern er muss sich halten an den Katalog, den ihm die EU vorgibt.
Können Sie vielleicht ganz kurz mal erklären, was eine Schrankenbestimmung ist?
Also eine Schrankenbestimmung ist eine Ausnahme, etwa, dass die Privatkopie zulässig ist, ohne dass ich den Urheber zu fragen muss und dass ich möglicherweise eine Vergütung zahlen muss. Dass Werke in Bibliotheken an Terminals vorrätig gehalten werden, elektronisch und so weiter.
Aber diese Ausnahmeregelungen gehen doch auf das klassische Urheberrechtsmodell eigentlich zurück. Wir haben einen
geschützten
Autor und bestimmen Ausnahmen, wie der Nutzer eben dieses Recht brechen kann.
Genau, also das klassische Urheberrecht definiert zunächst einmal zum Beispiel das Vervielfältigungsrecht umfassend und sagt immer dann, wenn, sei es auch nur zeitlich vorübergehend, eine Vervielfältigung entsteht, dann ist es Sache des Urhebers und des Rechteinhabers, das zu erlauben oder zu verbieten. Und dann geht man hin und sagt, naja, aber wir haben jetzt bestimmte berechtigte Interessen, nämlich, dass Nutzer sich von Werken Privatkopien machen dürfen, dass Bibliotheken Archivbestände kopieren, einscannen oder eben aus konservatorischen Gründen duplizieren dürfen. Und für all diese Dinge gibt es dann ein sehr fein tariertes Ausnahmesystem. Das Problem ist jetzt eben nur, dass die europäische Richtlinie von 2001 hier keine Möglichkeit der Erweiterung und der Anpassung dieser Schranken an die neuen Technologien vorsieht und dass vor allen Dingen keine flexible Ausnahmeschranke besteht, die etwa sagt, dass Dinge, die wirtschaftlich nicht besonders relevant sind, dass man die vom Urheberrecht ausnehmen kann. Hier an dieser Stelle schlägt der Entwurf nun eine allgemeine Schrankenbestimmung vor, die sagt, Nutzungen, die zwar technisch gesehen urheberrechtlich relevant sind, aber die keinen eigenständigen wirtschaftlichen Wert haben, die sollen auch vom Urheberrecht ausgenommen sein. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, wir gehen dahin und sagen, wenn immer der Effekt eines Eingriffs in fremde Urheberrechte vergleichbar einer bestehenden Schrankenbestimmung ist, dann darf ein nationales Gesetz oder nationale Richter auch hingehen und darf hier die Sachen, die entsprechenden Handlungen dann urheberrechtsfrei stellen.
Wenn ich Sie aber in diesem Zusammenhang richtig interpretiere, heißt das ja letztlich, dass Ihr Modell, der European Copyright Code, nichts anderes ist als eine Ergänzung bereits bestehender Ausnahmeregelungen durch etwas flexiblere Ausnahmeregelungen. Aber also es gibt ja Stimmen, die fordern, dass die grundsätzliche Konzeption, die rechtsphilosophische Struktur des Urheberrechts geändert werden soll, weg eben vom Schutz des Urhebers, diesem sehr starken, massiven, abschirmenden Schutz, diesem hermetischen Schutz, hin zu einer nutzerorientierten Rechtsprechung, die sagt, der Nutzer hat, weil wir im Informationszeitalter leben, von Haus aus einen Anspruch auf Informationszugriff.
Sie haben völlig recht. Insofern ist der Entwurf, mit dem wir jetzt an die Öffentlichkeit getreten sind, relativ konservativ. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir jetzt kein revolutionäres Gegenmodell entwickeln wollten, sondern wir wollten schon erreichen.
Warum eigentlich
dass,
nicht?
Wir wollten erreichen, dass dieser Entwurf durchaus eine Chance hat, in der rechtspolitischen Diskussion tatsächlich ernst genommen zu werden. Die rechtspolitische Diskussion wird natürlich zu einem großen Teil auch mit von den Rechteinhabern und den Medienkonzernen mitgeprägt. Insofern haben wir versucht, die Nutzerinteressen eben über die Schrankenbestimmungen besser zu positionieren. Daneben könnte man natürlich, wie Sie zu Recht sagen, ganz anders ansetzen und könnte versuchen, echte Nutzerrechte im Sinne von Zugangsrechten zu fremdem geschütztem Material zu etablieren. Das wäre über den Anspruch hinausgegangen, mit dem wir angetreten sind, erstens. Und zweitens hätten wir dafür innerhalb der Beteiligten an diesem Projekt auch keinen Konsens bekommen.
Aber stecken die Rechtswissenschaften da nicht in einem Dilemma? Auf der einen Seite sind Ihre Erwägungen natürlich nachvollziehbar, einen Entwurf vorzulegen, der von den Akteuren ernst genommen wird, zumindest wenn es die wirtschaftlich interessierten und orientierten Akteure sind, wie Musikbranche, Verlage etc. Aber auf der anderen Seite, was hilft denn ein modifiziertes Urheberrecht, was weiterhin von der Wirklichkeit unterlaufen wird?
Also die Nutzung von fremdem geschütztem Material, die keinen unabhängigen wirtschaftlichen Wert hat, das ist eine Schranke, die durchaus revolutionäres Potenzial hat, denn die kann durchaus so verstanden werden, dass man den gesamten User-Generated Content darunter fasst. Also Sie und ich, wir gehen hin und ziehen uns irgendwelche geschützten Sachen, Bilder, Texte vom Netz und basteln dafür für uns privat und für den Konsum unserer Freunde und Bekannten, durchaus auch an die YouTube-Gemeinde gerichtet, basteln wir dort etwas Neues zusammen oder denken Sie an den kleinen Bub, der auf seiner Gitarre irgendeinen geschützten Beatles-Song spielt, der nach jetzigem Recht selbstverständlich rechnen muss, eine Abmahnung zu bekommen. Das haben wir vorgesehen und das durchaus ermöglicht nach unserem Text, dass hier es zu solcher Ausuferung des Urheberrechts tatsächlich nicht mehr kommt. Und damit hätte man möglicherweise dem Überschutz, der sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, tatsächlich die Spitze genommen.
Wie schätzen Sie abschließend gefragt die politische Durchsetzungschancen Ihres Vorschlags ein?
Also leider muss ich sagen, als nicht so riesig groß. Das hängt vor allen Dingen mit Folgendem zusammen. Die EU hat ja seinerzeit, da hatte sie noch nicht mal 27 Mitgliedstaaten im Jahre 2001, schon dort hat man sich nicht einigen können auf einen für alle Staaten verbindlichen Katalog von Schranken von Ausnahmebestimmungen, sondern man hat eben diese Liste gemacht und hat gesagt, eine ist verbindlich und 20 sind zur Auswahl. Das heißt, im Wesentlichen hat jeder Staat darauf hingewirkt, dass die Ausnahmen, die er im nationalen Recht schon kennt, in diesem Katalog mit aufgenommen werden, damit sie dann hinterher weiter so beibehalten werden können. Die EU-Kommission scheut es also, in Neuverhandlungen über diese Richtlinie einzutreten. Und das heißt im Umkehrschluss natürlich, wenn wir jetzt mit einem gänzlich neuen Schrankenmodell kommen, dass das natürlich kaum Chancen haben wird, sich rechtspolitisch durchzusetzen. Insofern kann so ein Entwurf immer nur Ausgangspunkt für eine weitere Debatte sein. Es steht zu hoffen, dass das, was man als Krise des Urheberrechts bezeichnet, dass alle Beteiligten irgendwann einmal verstehen, dass es so, wie es jetzt geht, nicht weitergehen kann, wenn man das System nicht insgesamt von der Akzeptanz her in Frage stellen wird.
Professor Thomas Dreyer über den European Copyright Code, ein Modell für das neue Urheberrecht.